Guten Morgen. Der König kehrt nach einer langen Reise in sein Königreich zurück. Seine Burg steht noch. Die Fahnen mit seinem Wappen flattern über der Festung. Die Soldaten tragen noch seine schönen Farben und sprechen seine Sprache. Äußerlich ist also alles eigentlich so, wie es immer gewesen ist. Und als er dann, der König, unter die Menschen geht, bemerkt er, dass irgendetwas nicht stimmt. Sie philosophieren über das Buch, das er ihnen hinterlassen hatte, aber keiner scheint auf seine Rückkehr gewartet zu haben. Das Volk hält sich zwar an viele seiner Anweisungen, aber er selbst wird eigentlich nicht wirklich vermisst. Er hört Gebete in seinem Namen, aber nur wenige blicken über die Mauern und flehen den Himmel an, dass er wiederkommen möge. Ich lese aus dem Buch Psalm, Kapitel 130, die Verse 5 bis 6. Ich harre auf den Herrn, meine Seele harrt und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele harrt auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen. Wir haben sein Buch, die Bibel. Wir haben seinen Namen, man nennt uns Christen. Wir haben sein Volk, seine Lieder. Aber wir haben nicht ihn, wie er es letztlich vorgesehen hat. Hast du das schon mal gemerkt? Oder sind uns die guten Gaben genug geworden? Warten wir noch auf die Rückkehr von unserem König Jesus? Fällt uns auf, dass irgendwas nicht stimmt, dass irgendwas fehlt? Wann hast du das letzte Mal gedacht, schön und gut, aber ich will nicht noch eine Prophetie, ich will nicht noch ein neues, enthusiastisches Lied, nicht noch eine Erweckung, nicht noch irgendeine mitreißende, emotionale Predigt, ich will nicht noch ein Heilungswunder, ich will, Jesus, dass du kommst. Wir hören so oft die Geschichten der Jünger, wie sie mit Jesus unterwegs gewesen sind. Und wann ist uns das letzte Mal aufgefallen, dass wir buchstäblich nur einen Augenblick davon entfernt sind, zu erleben, was die Jünger erlebt haben, Jesus in greifbarer Nähe. Es fühlt sich so fern an, wenn wir diese Geschichten so lesen und uns dann überlegen, was kann man da jetzt für unser Leben draus hervorholen. Ist das immer noch ein Kennzeichen der Kirche von Jesus, kann man global fragen, da wird sich sicherlich, werden sich große Unterschiede auftun. Ist es noch ein Kennzeichen der Kirche in Deutschland, ist es noch ein Kennzeichen von unserer Kirche, dass wir diese Erwartungshaltung sehr, sehr stark haben? Weil wenn ich in die Bibel hineinschaue, in das Buch der Offenbarung, das letzte Buch, ins letzte Kapitel, dann habe ich den Eindruck, dass das letzte Bild, was wir von der Kirche eigentlich bekommen in der Bibel, ist eine sehr, sehr starke Haltung der Sehnsucht. Ihre größte Hoffnung und Erwartung finden eine Zusammenfassung in diesem einen Wort: Komm. Komm. Offenbarung 22, Vers 17. Und der Geist und die Braut sprechen: Komm. Und wer es hört, der spreche: Komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Offenbarung 22, Vers 20b. Ja, komm, Herr Jesus. Das heißt, für unseren Glauben reicht es in gewisser Weise nicht aus, einfach nur zu wissen, dass Jesus wiederkommt, sondern, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mit der Zeit wird unser Herz schläfrig irgendwie, so in gewisser Weise. Ungewollt verbannen wir den Tag in das ewige Morgen, das ferne Nie. Ja, Jesus kommt irgendwann wieder. Ja, ja, ja. Dein Reich komme. Schon mal gehört? Ist Teil eines sehr bekannten Gebets, was wir oft sprechen. Dein Reich komme. Das beten wir aber, also mir geht es manchmal so mehr aus so einem Gedächtnis heraus, weil das beten wir ja so. Aber was ist die Botschaft hinter dein Reich komme? Und deshalb sagt Jesus in den letzten Kapiteln der Bibel noch mehr. Er selbst spricht zu uns. Zum Beispiel Offenbarung 22, Vers 7. Jesus spricht: Siehe, ich komme bald. Selig ist, der die Worte der Weissagung in diesem Buch bewahrt. Offenbarung 22, Vers 12. Und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Offenbarung 22, Vers 20a. Es spricht, der dies bezeugt: Ja, ich komme bald. Amen. Ich komme bald. Irgendwie ist da eine Spannung drin in diesem Ich komme bald, weil wenn Jesus sagt, ich komme bald, wo ist er denn dann? Ich komme bald. Was meint er, wenn er das sagt? Irrt sich die Bibel? Hat sich Jesus geirrt, vielleicht vertan? Hat er vielleicht so das Gespür, ah, ich komme bestimmt bald wieder und dann muss er feststellen, ah nee, doch nicht. Wie gehen wir mit dieser Spannung um? Im Griechischen ist dieser Begriff, siehe, ich komme bald, der griechische Begriff ist tachu. Und dieses Wort bedeutet eigentlich nicht in der Regel das, was wir unter diesem Begriff bald verstehen. Wir denken ja an eine kurze Zeitspanne, sondern das Wort bedeutet eigentlich regelmäßig plötzlich, unerwartet. Oder man könnte auch übersetzen, ohne unnötige Verzögerung. Das heißt, der Text sagt nicht so sehr, ich komme, also maximal 40 Jahre wird es dauern. Ich komme bald, sondern der Text meint eigentlich eher, siehe, ich komme ohne unnötige Verzögerung. Es wird sehr plötzlich sein, sehr unerwartet wird es sein. Und das ist auch das Zeugnis eigentlich des gesamten Neuen Testamentes, dass die Bibel uns nicht irgendwie sagen möchte, ah, jetzt rechne mal hier aus mit einem Dreisatz, wann Jesus wiederkommt, sondern die Botschaft ist eigentlich, es wird sehr unerwartet, plötzlich sein, du wirst nicht damit rechnen. Das ist die Botschaft der Bibel. Und so sollen wir auch dieses Siehe, ich komme bald verstehen. Und dieses Kommen und Siehe, ich komme bald, was wir in der Offenbarung, insbesondere im 22. Kapitel, sehr, sehr oft finden, es ist die Sehnsucht der Kirche im Neuen Testament. Jesus, komm, komm. Wir wollen nicht diesen ganzen anderen Pillepalle noch haben. Das ist alles toll und so weiter und es ist auch gut und wir wollen dir auch nachfolgen und wir wollen dieses Leben für dich leben. Aber unser größter Wunsch, unsere größte Sehnsucht ist, komm. Und diese Sehnsucht, sie ist verbunden mit einem aramäischen Wort aus dem Neuen Testament, aus 1. Korinther 16, Vers 22b. Und dieses Wort ist Maranatha. Und hier beginnt im Grunde genommen der wesentliche Gedanke dieser Predigt, Maranatha. Und ich möchte mir diesen Begriff Maranatha einmal etwas genauer anschauen, um zu verdeutlichen, dass er eine gewisse Zweideutigkeit, eine Flexibilität hat und dass ich glaube, dass wir aus dieser Flexibilität, aus dieser Zweideutigkeit einen Gedanken entnehmen können, der uns hilft. Und dieser Gedanke ist folgender. Man kann Maranatha auf unterschiedliche Art und Weise übersetzen. Und die erste Übersetzung wäre unser Herr, komm. Wenn man so übersetzen würde. Unser Herr, komm. Es ist also eine Bitte an den auferstandenen Herrn. Wir haben eine Sehnsucht danach. Bitte, unser Herr, komm wieder. Er blickt auf das Ende der jetzigen Weltzeit. Und eine zweite Übersetzung, eine zweite Variante dieser Übersetzung mit dem Blick auf die Zukunft, man könnte auch übersetzen, nicht unser Herr kommen, sondern unser Herr kommt. Ist ja recht ähnlich, aber hat einen anderen, es hat eher einen Bekenntnischarakter. Nicht eine Bitte, sondern es ist ein Bekenntnis oder eine Tatsachenbehauptung, die an Jesus, oder die uns eigentlich verdeutlichen soll, das ist unser Glaubensbekenntnis, das ist das, was wir erwarten, unser Herr kommt. Viele zeitgenössische Theologen haben die Gültigkeit dieser beiden Übersetzungen für die Zukunft anerkannt und vermutlich ist das auch so, wenn du schon viele Jahre vielleicht als Christ unterwegs bist, dich mit diesem Begriff schon mal auseinandergesetzt hast oder mit diesem Begriff vertraut bist, dann wird das vielleicht so die Übersetzung sein, die dir geläufig ist, unser Herr komm, es ist diese Bitte. Man kann auch übersetzen, unser Herr kommt. Und man kann es auch anders übersetzen, nicht mit dem Blick auf die Zukunft, sondern man könnte übersetzen, unser Herr ist gekommen. Es wäre auch eine Übersetzungsmöglichkeit, die wir nutzen könnten. Diese Übersetzung betont ja die Realität in der Geschichte, in der Vergangenheit. Unser Herr ist gekommen. Auch wieder ein Bekenntnis, eine Aussage. Ein Glaubenszeugnis. Unser Herr ist gekommen. Und alle diese Varianten sind sprachlich möglich und sie passen auch ohne Probleme, alle drei Varianten passen ohne Probleme in die Theologie des Neuen Testamentes hinein. Keine dieser Aussagen würden wir sagen, nee, also unser Herr kommt, weiß ich nicht, ob wir das so sagen sollten. Unser Herr kommt, weiß ich auch nicht, unser Herr ist gekommen. Das sind ja alles Aussagen, die absolut in Übereinstimmung sind mit den Gedanken des Neuen Testamentes. Und tatsächlich ist es so, dass die Vergangenheitsform von den Kirchenvätern oft bevorzugt wurde, die uns heute gar nicht mehr so geläufig ist. Johannes Chrysostomus schrieb zum Beispiel, was aber bedeutet Maranatha? Und er gibt selbst die Antwort und sagt, unser Herr ist gekommen. Und gerade im Nahen Osten wurden die Auslegungen von Johannes Chrysostomus sehr geschätzt. Viele syrische, arabische, hebräische Übersetzungen wählen dieses Bekenntnis, unser Herr ist gekommen. Und das können wir nicht einfach ignorieren und sagen, nee, wir kennen das und unser Herr kommen. Oder unser Herr kommt, sondern auch diese Vergangenheitsform hat seine Berechtigung. Alle drei Übersetzungen sind möglich. Und ich glaube, dass in dieser Zweideutigkeit, in dieser Flexibilität, was diesen Begriff angeht, dass dort auch eine Chance zu finden ist oder etwas für unser Leben zu lernen ist. Weil diese Zweideutigkeit, diese Flexibilität, also zugleich eine Bitte und auch ein Bekenntnis. Wir brauchen diese beiden Elemente. Die Verknüpfung ist wichtig, denn die Hoffnung für die Zukunft, sie gründet in den Geschehnissen des ersten Kommens von Jesus. Wenn ich nicht sagen kann, unser Herr ist gekommen, wenn das nicht Realität ist, wenn ich das nicht glaube, dass Jesus wirklich gekommen ist, also historisch gesehen, Jesus ist gekommen, dann brauche ich nicht sagen, unser Herr kommt oder unser Herr kommt. Wenn Jesus nicht gekommen ist, am Kreuz starb und auferstanden ist, dann sind die Hoffnungen auf ein weiteres Kommen komplett nichtig und überflüssig. Und die Bibel sagt es in gewisser Weise selber im 1. Korinther 15, Vers 14. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Oder ein paar Verse später in Vers 19. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Ist deutlich eigentlich, wenn Christus nicht auferstanden ist, wenn Jesus nicht gekommen ist, nicht am Kreuz gestorben ist und nicht auferstanden ist, was machen wir dann eigentlich hier? Was ist das denn für ein komischer Verein? Dann brauchen wir nicht länger warten, unser Leben darauf ausrichten, auf diese Hoffnung, auf diesen Glauben, für den wir vielleicht von vielen belächelt werden. Ja, Jesus kommt wieder, ne? Da guckt man in den Himmel, ne? Und dann kommt die Posaune und so weiter. Wenn Jesus nicht gekommen ist, wenn wir nicht sagen können, unser Herr ist gekommen, Maranatha, dann brauche ich nicht sagen, Maranatha, unser Herr, komm. Oder dieses Bekenntnis, unser Herr kommt. Das heißt, die entscheidende Frage, um Maranatha leben zu können oder um Maranatha sagen zu können, ist ja der erste Schritt, diese Vergangenheitsform von Maranatha zu prüfen. Unser Herr ist gekommen. Stimmt das wirklich? Baue ich darauf wirklich mein Leben? Oder ist das eigentlich ein Hirngespinst? Und wir reden uns da irgendwas ein, weil irgendjemand mal was geschrieben hat von einem Jesus von Nazareth. Ist Jesus gekommen und ist er auch auferstanden? Das ist die Frage, die zunächst einmal zu betrachten ist, bevor wir sagen können, Maranatha, unser Herr, komm. Ist Jesus gekommen und ist er auch wirklich auferstanden? Drei kurze Gedanken dazu. Es ist nur eine Auswahl, aber es gibt viele weitere Gedanken, die man dazu fassen könnte. Warum glaube ich, dass unser Herr gekommen ist und dass er auferstanden ist? Erster Gedanke. Ist das literarische Zeugnis der Bibel. Die Handschriften oder der Handschriftenbefund der Bibel, das, was wir an Handschriften vorliegen haben, von der Bibel, vom Neuen Testament, ist besser als bei jeder anderen antiken Schrift. Weitaus besser. Über die gallischen Kriege, De Bello Gallico, musste das noch jemand im Lateinunterricht übersetzen? Also ich musste, ja, das mussten wir übersetzen. Die gallischen Kriege von Julius Caesar, womit heute noch deutsche Schüler gequält werden. Ohne diese Schrift hätten wir keine Aufzeichnung über die damaligen Geschehnisse. Und die Originalschrift existiert nicht mehr. Wir haben nur 10 Kopien von diesem Original, die zwischen 900 und 950 nach Christus geschrieben wurden. Und doch zweifelt kein Historiker daran, dass das tatsächliche Ereignisse sind. Vom Neuen Testament haben wir mehr als 5000 1000 Handschriften, von denen ungefähr 800 vor dem Jahr 1000 nach Christus verfasst wurden. Es ist also unbegreiflich, dass Leute behaupten, naja, das wurde ja auch alles so ein bisschen geändert und so weiter. Ich bin mir so sicher und brauche nicht intellektuell verkümmert sein, um mir sicher zu sein, dass die Berichte des Neuen Testamentes, die sind schon sehr gut überliefert. Das heißt, das, was ich im Neuen Testament lese, das wurde auch damals tatsächlich aufgeschrieben. Das wurde damals behauptet. Ein zweiter Hinweis, die außerbiblischen literarischen Zeugnisse. Auch antike und säkulare Quellen, die also keinen theologischen Anspruch in irgendeiner Art und Weise hatten, erwähnen Jesus. Zum Beispiel der römische Geschichtsschreiber Tacitus nennt Jesus dreimal. Auch Suetonius, Schreiber bei Kaiser Hadrian im frühen 2. Jahrhundert, berichtet über Jesus. Es gibt Anspielungen auf Jesus in vielen antiken Schriften von Autoren wie Tullus, Philo oder Plinius dem Jüngeren. Auch jüdische Historiker, zum Beispiel Josephus oder der jüdische Talmud, erwähnen Jesus. Also ich glaube, es ist nicht ein Wagnis zu sagen, Jesus von Nazareth hat tatsächlich gelebt und die Berichte über ihn, die sind auch recht gut überliefert. Das, was ich als Neues Testament vor mir liegen habe, darauf kann ich vertrauen. Ist Jesus gekommen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Jesus gekommen ist. Ist Jesus auch auferstanden? Nur ein kurzer Gedanke. Das Lebenszeugnis der Apostel. Nach der Auferstehung ist Jesus mehr als 500 seiner Nachfolger erschienen. Er sprach und aß mit ihnen. Sie haben ihn sogar berührt. Und aus total scheuen und verängstigten Menschen nach der Kreuzigung sind irgendwie innerhalb einer kurzen Zeit Menschen geworden, aus total verängstigten Menschen, sind innerhalb kürzester Zeit Menschen geworden, die behauptet haben, Jesus ist auferstanden und die sich davon, von dieser Behauptung, nicht einen einzigen Vorteil versprechen konnten. Sie haben keinen Aufstieg statustechnisch irgendwie hingelegt. Sie lebten nicht sicherer, besser, bequemer, sondern sie haben ihr Leben dafür aufs Spiel gesetzt. Also wenn sie den Leichnam von Jesus geklaut hätten, irgendwo im Keller hätten liegen haben, wären sie dann rausgegangen, hätten gesagt, Jesus ist auferstanden und ich lasse mich dafür umbringen, auf die brutalste Art und Weise, aber eigentlich weiß ich, na, die Leiche liegt bei mir im Keller. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Die Schriften des Neuen Testamentes sind so kurz nach diesen Geschehnissen geschrieben worden, wo Leute behauptet haben, wir haben Jesus gesehen. Und es gibt niemanden, der dann irgendwie hingegangen ist und gesagt hat, ach komm, das war doch eine Lüge, was ihr da aufgeschrieben habt. Ne? Sowas gibt es nicht. Es ist tatsächlich geschehen. Jesus ist auferstanden. Ist Jesus gekommen? Ist er auch auferstanden? Kann ich sagen, Maranatha, unser Herr ist gekommen? Ich glaube, man kann es sagen. Natürlich ist es eine Glaubensfrage. Und ich habe gar nicht den Anspruch, alles bis ins letzte Detail erklären zu können, denn dann wäre das ein trauriger Glaube, aber ich glaube, man muss nicht, wie gesagt, intellektuell verkümmert sein oder naiv sein, um zu glauben, Maranatha, unser Herr ist gekommen, er ist auferstanden, er lebt. Es ist ein begründeter Glaube und direkt daraus folgt dieser Lebensstil von Maranatha. Man könnte also sagen, Maranatha beruht auf dem begründeten Glauben an das Leben, den Tod und die Auferstehung von Jesus von Nazareth. Darauf beruht Maranatha, weil ich als erstes sagen kann, Maranatha, unser Herr, ist gekommen. Er ist historisch gekommen. Er ist gekommen auf diese Erde. Er ist am Kreuz gestorben. Er ist von den Toten auferstanden. Maranatha, unser Herr ist gekommen. Und daraus folgt alles Weitere. Unser Herr ist gekommen. Das ist das erste Maranatha. Unser Herr ist gekommen. Ich schaue in die Vergangenheit. Ich schaue auf das Kreuz. Ich erinnere mich daran, was Jesus für mich getan hat. Ich bleibe in der Abendmahlsgemeinschaft der Christen, der Kirche. Wir feiern gemeinsam Abendmahl, nicht weil der Wein so lecker ist und nicht weil das Brot hier immer so toll ist und die Cracker oder weil ich mich dabei immer so emotional fühle. Und das ist auch nichts Lapidares. Sondern wir nehmen das Abendmahl, wir gehen zum Abendmahl, weil wir uns erinnern, Maranatha, unser Herr ist gekommen. Und was hat er gemacht? Er ist am Kreuz für mich gestorben, für meine Schuld. Und dann ist er am Grab geblieben, haben die Jünger sich was ausgedacht? Nein, nein, nein. Er ist von den Toten auferstanden. Er lebt. Maranatha. Unser Herr ist gekommen, unser Herr lebt, er ist von den Toten auferstanden. Das ist der Zuspruch des Evangeliums. Deswegen feiern wir Abendmahl, deswegen versammeln sich Christen weltweit. Weil wir dieses Bekenntnis haben, diesen Glauben haben, ich bin ein dreckiger Sünder und ich brauche die Rettung des allmächtigen Gottes. Und er hat nicht gesagt, ich lasse euch verkümmern, sondern er hat gesagt, ich sende euch meinen Sohn. Jesus kommt. Stirbt am Kreuz, steht von den Toten auf. Das ist das Zuspruch, das ist der Zuspruch des Evangeliums. Maranatha, unser Herr ist gekommen. Nimm es als Zuspruch. Und dann aus diesem ersten Maranatha, unser Herr ist gekommen, folgt das zweite Maranatha, unser Herr kommt. Das erste ist Zuspruch, unser Herr ist gekommen, er ist für dich gestorben. Und das zweite ist, unser Herr kommt. Das ist auch ein Anspruch, der damit verbunden ist. Das erste ist Zuspruch und das ist wichtig, die Reihenfolge zu verstehen. Es ist nicht erst der Anspruch und dann der Zuspruch, sondern erst kommt der Zuspruch, unser Herr ist gekommen für dich. Und dann folgt, unser Herr wird kommen. Und es ist ein Anspruch, sich bereit zu halten, mal über die Mauer zu luschern. Jesus, wo bist du denn? Wir warten auf dich, wir sind bereit. Wir sind nicht abgelenkt. Sondern wir warten auf dich. Und mein Leben soll zeigen, ich warte auf dich. Ich denke nicht, es ist das ferne Nie, wann du kommst. Und deswegen ist es auch egal, wie ich lebe. Sondern ich verstehe, unser Herr kommt, Maranatha. Und dann fange ich an, so zu leben, dass mein Herr kommt. Dass er jederzeit kommt. Ich komme bald, plötzlich, unerwartet, ohne unnötige Verzögerung. Maranatha, unser Herr kommt. Ich will diesen Maranatha-Lebensstil haben, dass ich bereit bin, auf dieses Kommt zu warten. Und das ist wichtig zu verstehen, dass es beide Elemente hat im christlichen Glauben, sowohl den Zuspruch als auch den Anspruch. Aber zuerst ist der Zuspruch da. Unser Herr ist gekommen. Er hat es vollendet. Und dann folgt unser Herr kommt, Maranatha, der Anspruch. Und dann das dritte Maranatha, unser Herr komm. Maranatha, unser Herr komm. Er möchte, dass wir über seine Rückkehr sprechen. Dass wir für seine Rückkehr beten, uns nicht ablenken lassen, so wie wir das vielleicht am Anfang gehört haben, aus diesem kurzen Beispiel, dass wir so vertieft sind, irgendwie unsere Aufgaben zu erledigen in unserer christlichen Bubble und irgendwie alles zu erledigen und wir müssen uns ja an jedes Wort halten und wir nehmen das auseinander. Das sind ja alles gute Dinge und wir müssen auch dienen und das muss alles perfekt sein und wir müssen es exzellent hier und da und dann machen wir es hier noch gut und so weiter. Und ich, wie gesagt, das ist nichts Schlechtes oder so, aber zumindest immer mal wieder auch den Blick davon loszulösen und über die Mauer zu gucken und zu schauen, ist er denn schon da? Kommt er denn? Unser Herr, komm! So diese Leidenschaft, dieses Bedürfnis, diese Hoffnung der Kirche, wie ich sie im Neuen Testament sehe. Unser Herr, komm, ich will mich nicht ablenken lassen, nicht vergessen, was der Fokus ist. Es gibt ein schönes Zitat von Augustinus, der sagt, nicht derjenige liebt die Wiederkunft des Herrn, der sagt, sie liegt in weiter Ferne, auch nicht der, der sagt, sie steht unmittelbar bevor, sondern derjenige, der sie mit ernstem Glauben, fester Hoffnung und brennender Liebe erwartet, ganz gleich, ob sie fern oder nah ist. Ich möchte nicht einstimmen in diese Stimmen, die immer sagen, oh, ja, jetzt ist es ganz nah oder ist noch fern oder wie auch immer. Und selbst bei den Kirchenvätern lesen wir, dass da ja offensichtlich eine Spannung da gewesen ist. Und es ist doch eigentlich ein schöner Gedanke zu sagen, es spielt überhaupt keine Rolle, ob es nun nah ist oder fern ist. Das geht mich nichts an. Das ist auch nicht das, was das Neue Testament uns auffordert, das herauszufinden, ob es nun nah oder fern ist im Letzten. Sondern das Neue Testament sagt eigentlich, seid jederzeit aufmerksam und bereitet euch darauf vor. Es kann losgehen. Ja, schaut euch auch die Zeichen an und so weiter. Aber wenn ich ehrlich bin, also... Ich glaube, so viel Intelligenz traue ich mir manchmal auch gar nicht zu, das jetzt ganz genau sagen zu können, was jetzt wofür spricht. Aber alles, was ich weiß, ist, siehe, ich komme bald. Ohne unnötiges Herauszögern. Und darauf vertrauen wir und sagen, Maranatha, unser Herr ist gekommen. Danke für diesen Zuspruch, Jesus, dass du für mich gekommen bist, für mich gestorben bist, dass du den Tod besiegt hast. Maranatha, unser Herr kommt. Ich will diesen Anspruch an mein Leben zulassen, dass ich mich bereit mache auf das Kommen von Jesus. Maranatha, unser Herr, komm. Es soll unser Gebet sein. Komm, Jesus. Ja, wir singen weiter. Und natürlich studieren wir dein Wort. Und natürlich freuen wir uns über Prophetien. Und natürlich freuen wir uns über jedes Wunder, das geschieht. Und natürlich wollen wir unseren Beitrag leisten, dass dein Reich kommt, sichtbar wird. Aber mehr als alles andere beten wir, unser Herr, komm. Maranatha. Ich bete. Jesus, wir danken dir, dass du so eine Tiefe uns gegeben hast durch dein Wort. In einem Wort, Maranatha, das wir erkennen dürfen. Du sprichst uns zu, dass du uns retten möchtest aus unserer Verlorenheit. Und dass in deinem Wort so eine Tiefe ist, dass wir erkennen dürfen, du bist der, der wiederkommt und der alles in Ordnung bringt. Und darauf wollen wir uns vorbereiten, diesem Anspruch auch immer wieder nachzujagen, so zu leben, dass es dir gefällt. Und wir wollen beten gemeinsam, Maranatha, unser Herr, komm. Amen.